Die rassistische Abschottungspolitik der BRD innerhalb der Festung Europa ist ein Ausdruck und kennzeichnend für den Rechtsruck der BRD-Gesellschaft. Eine der rechtlichen Schikanen gegen Migrantinnen war das Asylbewerberleistungsgesetz. In Freiburg trat es am 31.01. in Kraft, das Sachleistungsprinzip statt finanzieller Unterstützung für Flüchtlinge. Dagegen entwickelte sich ein vehementer Flüchtlingswiderstand. Einige Freiburger Flüchtlinge traten gegen diese unmenschliche Behandlung der Fresspaketverteilung in Hungerstreik. Am 1. September endete diese Lebensmittelversorgung im Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald. Damit geändert hat sich die inhumane Situation der hierher Geflüchteten aber keineswegs. Alltägliche Diskriminierung, Lageraufenthalt und Existenzentzug gehören zu den Erfahrungen, die Flüchtlinge in Deutschland machen müssen. Im Folgenden zwei Beiträge, einer zur europäischen Abschottung gegenüber dem Rest der Welt und ein exemplarischer Beitrag über die Spitze der repressiven Flüchtlingsverwaltung in Deutschland, die Abschiebeknäste, denen erst über Revolten wie zum Beispiel in Kassel in den Medien Beachtung geschenkt wurde.
Jetzt, wo auch die letzten Blödheiten in Form von Wahlplakaten verschwinden, ist vielleicht der richtige Zeitpunkt, einige Aspekte der europäischen Formierung näher zu beleuchten. Im Info vor einer Woche hatten wir bereits die PDS-Funktionärin Claudia Gode zitiert, die sich über den Wegfall von Binnengrenzen in Westeuropa freute, ja ein Fortschritt sei es, wenn in einer kleiner gewordenen Welt Nationalstaatsgrenzen überwunden würden. Dass diese Liberalisierung im Inneren Hand in Hand geht mit verschärfter Abschottung nach außen, fällt bei dieser Europhorie glatt unter den Tisch. Wir versuchten im Interview mit Katina Schubert, die in der Initiative gegen das Schengener Abkommen aktiv ist, genaueres über diesen Abschottungsprozess zu erfahren. Zunächst erinnerte sie daran, dass osteuropäische Flüchtlinge, um die es vor allem geht, nicht immer so unwillkommen waren wie heute.
Vorher kann man sagen, dass Flüchtlinge, die nach Westeuropa kamen, vor allen Dingen halt auch in die Bundesrepublik Flüchtlinge waren, die aus dem Ostblock kamen. Insofern Flüchtlinge vor der Bedrohung Kommunismus und begeistert aufgenommene Flüchtlinge waren. Das hat sich aber geändert in dem Moment, wo da die Grenzen geöffnet wurden, dieses System gefallen ist und damit Flüchtling mehr und mehr zu einer Bedrohung der inneren Sicherheit hochstilisiert worden ist.
Die Ursprünge gesamteuropäischer Sicherheitspolitik liegen dennoch weiter zurück als 1989.
Intensive Zusammenarbeit auf westeuropäischer Ebene im Bereich innere Sicherheit hat schon Mitte der 70er Jahre angefangen. Da war aber noch die Vorgängerhauptbedrohung der inneren Sicherheit, nämlich der sogenannte Terrorismus, die Antriebsfeder für Zusammenarbeit. Damals hat sich diese sogenannte Trevi-Gruppe zusammengefunden, das heißt Terrorisme, Radikalisme, Violence International. Da hat die Zusammenarbeit der Innenminister und in den unteren Chargen darunter halt vor allem der hohen Beamten, der Polizeiführer und der Geheimdienstleute angefangen.
Die Trevi-Runde führt sich auf wie ein Geheimbund. Tagesordnungen, Entscheidungen, Funktionen und Namen ihrer nichtministeriellen Mitglieder sind geheim. Trevi hat die Aufgabe, die europäische Sicherheitspolitik zu koordinieren. Auf dem Maastrichter Gipfel beispielsweise wurde die Einrichtung eines europäischen Kriminalamtes Europol beschlossen, dessen nähere Ausarbeitung der Trevi-Runde zufällt. Im Bundeshaushalt 92 jedenfalls standen bereits 5 Milliarden Mark für Europol bereit. Bei Trevi sind die Grenzen zwischen Drogenbekämpfung, der angeblichen organisierten Kriminalität, Terrorismus und Migration als Aufgabenfeldern europäischer Sicherheitspolitik längst verschwommen. Das neue Feindbild Flüchtling wird gerne und gezielt mit den anderen Themenkomplexen in Verbindung gebracht. Trevi setzte daher gleich eine Reihe von Maßnahmen durch, vereinheitlichte die Visapolitik und sanktionierte Flugfirmen, die Flüchtlinge ohne gültiges Visum beförderten.
85 hat es dann die Eröffnung eines zweiten Clubs sozusagen gegeben, nämlich das Schengener Übereinkommen. Damals haben sich dann Frankreich, die Bundesrepublik, Belgien, Niederlande und Luxemburg zusammengeschlossen, ein Übereinkommen getroffen, die Binnengrenzen öffnen zu wollen, um im Zuge des geplanten europäischen Binnenmarkts möglichst wenig Reibungsverluste beim freien Verkehr von Kapital und Waren und Dienstleistungen herbeizuführen. Und 85 haben dann auch angefangen Verhandlungen für sogenannte Ausgleichsmaßnahmen, weil man befürchtete, dass mit Öffnung der Binnengrenzen sogenannte Sicherheitsdefizite eintreten, dass also Verbrecher irgendwie frei sich bewegen dürfen, sogenannte Terroristen sich frei bewegen können und im Zuge der Grenzöffnung im Osten eben dann auch Flüchtlinge sich frei bewegen können.
Zur Schengener Gruppe gehören alle EU-Staaten mit Ausnahme von Großbritannien, Irland und Dänemark. Was Schengen konkret für Flüchtlinge bedeutet, beschreibt Katina Schubert folgendermaßen.
Betritt ein Flüchtling beispielsweise über Polen die Bundesrepublik, dann ist die Bundesrepublik zuständig für sein Asylverfahren, auch wenn der Flüchtling es geschafft hat, sich bis Frankreich durchzuschlagen. Oder umgekehrt, kommt jemand über Frankreich in die Bundesrepublik, wird er sofort nach Frankreich zurückgeschoben, weil Frankreich für sein Asylabkommen oder für sein Asylverfahren zuständig ist.
Ähnlich wie bei Trevi gehören auch beim Schengener Abkommen zahlreiche Vereinbarungen über die Zusammenarbeit von Polizeiapparaten dazu.
Es ist ein enger Austausch von Informationen vereinbart worden. Es ist vereinbart worden, dass Polizeien über die nationalen Grenzen hinaus auf Verfolgungsjagden gehen dürfen. Das ist die sogenannte polizeiliche Nacheile, dass sie grenzüberschreitend beobachten dürfen. Dass eine ganz starke Kooperation stattfindet bei der Sicherung der Schengen-Außengrenzen, also das heißt also der Grenzen, die an Länder stoßen, die nicht Mitglied des Schengener Abkommens sind. Es gibt enge Vereinbarungen zur Sicherung von Häfen, von Flughäfen und diese ganze Grenzsicherung hängt damit zusammen mit diesem neuen Leitbild von Bedrohung, nämlich dem Flüchtling als Bedrohung der inneren Sicherheit.
Kernstück der europäischen Abschottungspolitik ist vor allem aber auch die Visumspflicht. Im Rahmen der Dubliner Konvention, die auch 1990 abgeschlossen wurde und alle 12 EU-Mitgliedstaaten umfasst, wurde für 112 Staaten der Visumszwang eingeführt, was konkret heißt, dass Migranten zur jeweiligen Botschaft pilgern müssen, um über ein Visum überhaupt Einreise zu erhalten. Im Zuge der Zusammenarbeit der Sicherheitsorgane nimmt auch die Hightech-Überwachung Dimensionen an, die an Orwell erinnern. So ist seit längerer Zeit ein gesamteuropäisches Computermonster in Arbeit, das Schengen-Informationssystem. Katina Schubert dazu.
Eigentlich sowas wie das elektronische Rückgrat dieses ganzen Schengen-Systems. Weil diese Abschottungspolitik und die Fahndungspolitik, grenzüberschreitende Fahndungspolitik, basiert darauf, dass es ein gemeinsames Informationssystem gibt. Das sieht dann so aus, dass es einen zentralen Rechner gibt in Straßburg, das heißt, das ist das internationale Schengener Informationssystem und das wird gefüttert von den nationalen Informationssystemen in den jeweiligen Mitgliedstaaten. Die speisen dann da ihre Daten ein über zur Fahndung ausgeschriebene, weiß ich nicht, Dealer, zur Fahndung ausgeschriebene Kfz, die verschwunden sind, Hooligans, Sportraudis, Terroristen und vor allen Dingen Ausländer oder Migrantinnen, denen die Einreise zu verweigern ist oder die aus irgendwelchen Gründen untergetaucht sind oder denen irgendwelche Straftaten nachgewiesen werden oder nachgesagt werden, besser gesagt. Das Problem an diesem Schengener Informationssystem ist, dass es im Moment nach wie vor nicht funktioniert, weswegen das Inkrafttreten von des gesamten Schengener Abkommens jetzt schon seit über einem Jahr verschoben wird.
Doch das Inkrafttreten des Schengener Informationssystems als Krönung der europäischen Asylpolitik ist nur eine Frage der Zeit. Fest steht, dass die Festung Europa bereits jetzt funktioniert, was sich insbesondere an den Flanken der EU zeigt. Die Staaten in Frontstellung zum Rest der Welt jedenfalls müssen ihre Außengrenzen geradezu militarisieren, um illegale Migration zu verhindern. Oft wird die Mauer, die derzeit gebaut wird, auch ein Stück ausgelagert durch die sogenannten Rücknahmeabkommen. Diese bewirken, dass alle Migrantinnen, die durch einen sogenannten Drittstaat in die EU einreisen, in eben diesen Drittstaat sofort zurück abgeschoben werden können. Die BRD hat sich gleich eine ganze Reihe solcher Abkommen mit osteuropäischen Staaten erkauft. Regierungen, die sich der deutschen Regierung beugen und Rücknahmeabkommen unterschreiben, werden belohnt. Die von Bonn verteilten Gelder wandern dann schnurstracks in die Sicherung der Grenzen und den Aufbau eines schlagkräftigen und abschiebefähigen Sicherheitsapparats. Ähnliches vollzieht sich auch an der Südgrenze der EU. Nachdem die spanische Regierung den Visumszwang für Nordafrikaner eingeführt hatte, setzte eine Militarisierung der Grenzen ein. Als Erleichterung der spanischen Grenztruppen wurde, analog zu den Entwicklungen an der deutschen Ostgrenze, ein Rücknahmeabkommen mit der marokkanischen Regierung geschlossen. Diese war von nun an daran interessiert, dass keine Migrantinnen über marokkanisches Territorium nach Spanien gelangen. Die Folge? Die marokkanische Mittelmeerküste wird inzwischen auf einer Länge von 70 Kilometern fast vollständig militärisch überwacht. Schätzungen besagen, dass seit der Einführung dieses Visumszwangs für Nordafrikaner ca. 5000 Menschen bei dem Versuch, illegal auf dem Seeweg nach Spanien zu gelangen, ertrunken sind.